Guten Abend, wir begrüßen euch zu unserer sechsten Sendung in der Reihe Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung, revolutionärer Widerstand in der Schweiz, seine historische Entwicklung in den Jahren 1917 bis 1980. Wir, das ist das KGI aus Zürich, im Studio heute sind Barbara, Andi und Benny. Ich will vorerst einen kurzen Überblick geben über die letzten fünf Sendungen. In der ersten haben wir die Jahre 1917 bis 1921 beleuchtet. Das ist historisch der Zeitpunkt der Formierung der KPS, der Kommunistischen Partei Schweiz, deren Gründungsdatum effektiv auf 1919 fällt und nicht, wie die bürgerliche und auch revisionistische Geschichtsschreibung meinen, auf 1921. 1921, das war der Zusammenschluss der KPS mit dem linken Teil der Sozialdemokraten. Wir haben in dieser ersten Sendung auch die ideologischen Debatten, die zwischen diesen beiden Tendenzen, also einerseits der revolutionären und andererseits der sozialdemokratischen oder zumindest eher sozialdemokratischen, beleuchtet und auch deren Kämpfe dargelegt. In der zweiten Sendung, die betraf den Zeitraum 1921 bis 1944, haben wir die Geschichte der KPS skizziert, ihre Kämpfe bis zum Verbot der Partei, das war 1940 im Krieg. Wir haben dann auch ihre Kämpfe im Untergrund beschrieben und vor allem auch die Aktivitäten der damaligen Roten Hilfe. Die Aktivitäten der Roten Hilfe, die sind gerade heute im Zusammenhang mit den Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingsmännern in der Schweiz ein Thema, das eben auch eine besondere oder das eben gerade heute eine besondere Aktualität aufweist. In der dritten Sendung, im dritten Teil, ging es um den Zeitraum 1944 bis 1968. Nämlich um die Gründung der PDA, das ist die Partei der Arbeit. Das war 1944. Die PDA ist sozusagen die Nachfolge, oder nicht sozusagen, ist die Nachfolgepartei der KPS, die dann allerdings nur noch rein revisionistisch tätig war. Es ging weiter um die Kämpfe der Klasse, um den damals sehr stark entwickelten Widerstand, vor allem auch in den Jahren 45 bis 47. Ein sehr starker Widerstand, den man immer wieder, den Mann und Frau immer wieder vergisst. Die vierte und fünfte Sendung beleuchteten den Zeitraum 1968 bis 1980. Das Jahr 68 ist sozusagen eine neue Etappe des proletarischen Widerstandes, ausgelöst durch die sogenannte 68er Bewegung. Da haben wir die ideologischen Auseinandersetzungen, die politischen Debatten, die geführt wurden, dargelegt. Weiter das politische Selbstverständnis der Gruppe Klassenkampf und auch ihre Praxis und die verschiedenen K-Gruppen, die da existent waren, vorgestellt, sowie auch einige eigene grundsätzliche Gedanken zur revolutionären Gewalt angestellt. In der fünften Sendung ging es also ebenfalls um diesen Zeitraum 68 bis 80. Hier haben wir die anderen verschiedenen Bewegungen und deren Praxis dargelegt, speziell die Bunkerbewegung in Zürich und auch die Heimkampagne. Ich komme damit zum heutigen Tag, also zur heutigen Sendung. Da geht es einmal um die Knastbewegung. Auch in diesem Zeitraum 1968 bis 1980 und andererseits um die Frauenbewegung. Um es gleich vorwegzunehmen, Knast und Frauenbewegung verstehen wir selbstverständlich nicht als auf der gleichen Ebene stehend. Das heißt, während die Knastbewegung einen Teilbereich abdeckt, einen Teilbereich darstellt, so ist dies natürlich bei der Frauenbewegung nicht der Fall. Wir möchten gerade im Zusammenhang mit unserem Beitrag bzw. mit unseren Ausführungen zur Frauenbewegung an dieser Stelle auf die im Frühjahr ausgestrahlte Sendereihe der Marlins zur Geschichte der Frauenbewegung verweisen. Nach dem Musikstück, das jetzt folgt, geht es weiter eben mit der Frauenbewegung.
Thank you. Agile in the Blue von Rory Gallagher. Das erste Stück war von der Gruppe TNT, Zürich brennt.
Das Stimmrecht wird man uns eines Tages nachwerfen. Konzentrieren wir uns auf den Kampf gegen die bürgerlich-patriarchalische Diktatur. Dieses Zitat aus dem Jahre 1969 enthält die Dialektik, aus der heraus die FPB als organisatorisches Zentrum der Frauenbewegung in der Schweiz entstanden ist und Selbstbewusstsein gewonnen hatte. Das Terrain war durch die Friedhofstimmung gekennzeichnet, unter der die Aufbrüche am Anfang unseres Jahrhunderts fast vollständig begraben worden waren. Ein Jahrzehnt lang beherrschten Fackelzüge am 1. Februar die Szene, organisiert vom bürgerlichen Frauenstimmrechtsverein zum Gedenken an den Abstimmungssonntag von 1959, als zwei Drittel der stimmenden Männer die Einführung des Frauenstimmrechts auf eidgenössischer Ebene verwarfen. Damals veröffentlichte die Anwältin und Redaktorin Iris von Rothen unter dem Titel »Frauen im Laufgitter« ein Buch, das die Unterdrückung und Rechtlosigkeit der Frauen auf hunderten von Seiten dokumentierte und die feministische Kritik der 70er Jahre vorwegnahm. Es löste eine bis zur Pogromstimmung gehende Dreckkampagne gegen die Autorin aus und im Frauenstimmrechtsverein wurde ihr gar das schlechte Abstimmungsresultat in die Schuhe geschoben. 10 Jahre später wollte der Bundesrat der UNO-Menschenrechtskonvention mit dem Vorbehalt des fehlenden Frauenstimm- und Wahlrechts beitreten. Eben dieser Frauenstimmrechtsverein feierte am 10. November 1969 im Schauspielhaus Zürich ihr 75-jähriges Jubiläum, das durch eine Gruppe von Frauen gestört wurde. Sie hielten eine unvorhergesehene Rede, aus der wir zitieren. Der Kampf um das Frauenstimmrecht bringt die junge Generation nicht mehr auf die Barrikaden. Andere, direkte Kampfformen müssen gefunden und verwirklicht werden. Die Aktionen müssen an den noch immer aktuellen Missständen im Leben der Frauen ansetzen. Bevor wir uns an die Lösung der konkreten Probleme machen, müssen wir uns klar werden über das Rollenbild der Frau in unserer Gesellschaft, müssen wir fragen nach der Berechtigung der Klischees und Zwänge, in die wir tagtäglich gepresst werden. Zitat Ende. Die Rede löste einen riesen Tumult aus und der verstorbene Regierungsrat Bachmann drohte mit der Polizei. Auch am 1.2.69 bei der 10-jährigen Trauerfeier der Frauenstimmrechtsabstimmung intervenierten die jungen Frauen und setzten einen Protestmarsch nach Bern gegen die geplante Ratifizierung der Menschenrechtskonvention durch mit Emily Lieberherr als Rednerin.
Down, pretend that she's above us.
Die Gründerinnen der FÖB nahmen an der Jugendhausbewegung 1968 teil und verstanden sich als Teil der Neuen Linken. Wir zitieren aus ihrer Grundsatzerklärung. Die FÖB wurde im Herbst 68 von Frauen gegründet, welche a. einsahen, dass sich die Lage der Frau mit dem Stimm- und Wahlrecht kaum verändern würde und b. erfahren hatten, wie die Frauenfrage auch innerhalb der Linken übergangen wird und dass hier im Allgemeinen dieselben patriarchalischen Mechanismen spielen wie in der bürgerlichen Gesellschaft. Und weiter. Erstens, die FÖB ist ein Teil der gesamten linken Bewegung. Der Kampf um die Freiheit aller Menschen in einer sozialistischen Gesellschaft muss die Emanzipation der Frau einschließen. Zweitens, wichtiges Anliegen der FÖB ist, ihren Mitgliedern Selbstbewusstsein zu vermitteln. Dazu ist es nötig, alle bestehenden familiären, kulturellen und sozialen Diskriminierungen bewusst zu machen und Zusammenhänge aufzudecken. Drittens, das Bewusstsein dieser gemeinsamen Probleme schafft Solidarität und hilft den Frauen, sich aus ihrer Isolation zu befreien. Durch diesen Lernprozess erkennen sie ihre persönlichen Probleme im Rahmen der gesamten Gesellschaftsstruktur. Und viertens, die Mitglieder der FÖB setzen sich aktiv für die Emanzipation der Frau ein. Zur Verwirklichung dieses Zieles dienen die Arbeitsgruppen. Die theoretisch erarbeiteten Kenntnisse werden, wenn möglich, in Aktionen angewendet. Ende Zitat. Der Name Frauenbefreiungsbewegung verweist auf ihren Bezug zu den Befreiungskämpfen im Trikont und in den Metropolen. 1970-71 trug die FÖB eine Kampagne für Angela Davis, der US-Kommunistin und Sympathisantin der Black Panther-Bewegung. Ihr drohte die Todesstrafe wegen Beteiligung an einer Gefangenenbefreiung. Auf einer großen Demo im September 71 wurde zum Kampf gegen Imperialismus und Rassismus aufgerufen. Im November 71 beteiligten sie sich an der ersten großen Vietnam-Demo in Zürich, schon vorher aber auch am 1. Mai 1971 unter der Parole »Alle vereint«, weil durch die Sonderausbeutung der Frau die ganze Arbeiterklasse betrogen ist. Zitat Ende. Der in der Grundsatzerklärung erwähnte Emanzipationsanspruch konkretisierte sich in öffentlich erhobenen, präzisen Forderungen. Wir zitieren: Die Revision des Eherechts, auf das die Unterdrückung nicht auch noch rechtlich verewigt werde. Bessere sexuelle Aufklärung in den Schulen zur Abtötung der verlogenen Moral. Die freie Verteilung der Pille als Grundbedingung für die Selbstentfaltung der Frau. Gleichwertige Lern- und Ausbildungsmöglichkeiten, damit die Frau zur Selbstständigkeit fähig werde. Gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Gleiche Aufstiegschancen. Wir fordern die Abschaffung der sogenannten modernen Frauenzeitschriften, die durch Vernebelungsmanöver auf raffinierte Weise die Frau an ihre weiblichen Eigenschaften ketten. Des Sklavenbildes, das sich in der weißesten Wäsche, in hausgemachten Biscuits und stets blank gefegten Böden dokumentiert. Zitat Ende. Die Forderungen waren sicher in erster Linie agitativ gemeint, enthielten aber auch, wie viele damaligen Forderungen der Neuen Linken, der Keim des späteren Weges eines Teils der Bewegung hin zu parlamentarischen und Abstimmungskämpfen. Auf der anderen Seite führte die Auseinandersetzung mit dem Rollenbild der Frau in unserer Gesellschaft und ihrer eigenen subjektiven Situation zu Widersprüchen mit den männlichen Genossen, die das klassische Rollenverhalten in den politischen Gruppen reproduzierten. Zitat: Frauen aller Männer, vereinigt euch. Zitat Ende, hieß es 1971 in der Bunkerzeitung. Zitat: Das Private ist politisch, Zitat Ende, wurde zum geflügelten Wort. Es bedeutet, dass auch familiäre und sexuelle Beziehungen Ausdruck der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse sind und diese eben auch in der sogenannten privaten Sphäre bekämpft werden müssen. Noch ein Zitat: Diese Frauen kamen darauf, dass die Männer in dieser Privatsphäre der Familie objektiv die Funktionäre der kapitalistischen Gesellschaft zur Unterdrückung der Frau sind, auch dann, wenn sie es subjektiv nicht sein wollen. Zitat von Ulrike Meinhof in Anwendung eines Zitates von Engels. Selbstbestimmung und autonome Organisierung, unter anderem in Arbeits- und Selbsterfahrungsgruppen, erhielten zentrale Bedeutung. 1971 wurden Experimentierkindergärten gegründet. Sie und die von Frauen befürworteten WGs waren praktische Schritte für die Idee, Haus- und Erziehungsarbeit zu kollektivieren. 1972 entstand die Informationsstelle für Frauen, INFRA. Dort meldeten sich viele Frauen wegen Abtreibungen, denen Adressen progressive Ärztinnen und Ärzte vermittelt und oder Abtreibungsmöglichkeiten in England oder Holland vermittelt werden mussten. Die im Übrigen international geführten Abtreibungskampagnen Recht auf den eigenen Bauch sind ebenfalls Ausdruck des Credos, das Private ist politisch.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
Das war das Lied von Janis Joplin, Mercedes Benz. Und das erste Lied war, hieß Woman is the Nigger of the World. Die Thematisierung der Sexualität und ihre Scheinliberalisierung erhielt durch das 1975 erschienene Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen der BRD-Autorin Alice Schwarzer starke Impulse. Eigene sexuelle Ausdrucksformen statt der Penetration durch die Mackers wurden gesucht. Die Lesbenbewegung formierte sich zuerst im Rahmen der homosexuellen Arbeitsgruppen und stieß ca. 1974 zur FBB. Sie kämpfte für ihre autonome Organisierung und gegen Zwangsheterosexualität. Thema der großen Demo zum Tag der Frau am 8. März 1979. Alle meine Männli schwimmen jetzt davor, die Schwänzli tun sie ins Wasser, Köpfli ebenso, war ein Spruch der Lesbenfront von 1979. Die Tradition direkter Aktionen im Sinne der oben erwähnten Störerin der Jubelfeier des Frauenstimmrechtsvereins im Schauspielhaus setzte sich fort. Sie zeichneten sich aus durch viel Fantasie und auch Humor. Straßentheater, noch gemeinsam mit Männern, Störung einer Misswahl, Besetzung eines geschlossenen Restaurants, um es zum Frauenzentrum einzurichten, eine Hausbesetzung 1977 in Basel zum gleichen Zweck. In Genf wurde eine Rathaustüre, halb zugemauert. Anlässlich einer Debatte im Nationalrat über den Schwangerschaftsabbruch wurden die Phallokraten von der Ratstribüne aus mit verkackten und verpissten Windeln beworfen. Vom Inhaltlichen her ist die Störung eines Auftrittes der Berliner Gruppe Flo de Cologne interessant, die an einer PDA-Wahlveranstaltung auftrat. Gegen ein sexistisches Theaterstück von ihnen hatte es in Berlin schon Proteste gegeben. Aus dem Kommuniqué der Basler Frauen zitieren wir. Erstens, wir unterstützen jede Frauenbewegung, die sich offen gegen ihre Unterdrückung wehrt, wenn sie ihren Kampf als Klassenkampf begreift und sich mit den revolutionären Kämpfen gegen den Imperialismus solidarisiert. Gleichzeitig muss sie auch reaktionären Tendenzen in der bestehenden Linken angreifen, zum Beispiel Frauenunterdrückung oder Parteien, die revolutionäre Kämpfe des Volkes abtöten, weil ihnen ihre sture Parteilinie wichtiger ist, weil ihnen ihre bürgerliche Wahlpropaganda überhaupt am wichtigsten ist. Zweitens, der ganze Saal war mit Transparenten behängt. Wir Frauen hatten auch ein Transparent mit dabei, welches uns die PDA gerade einmal verbot, in den Saal zu bringen und es beschlagnahmte. Sie packten wahllos einige Frauen und verprügelten sie vor der Tür in einem Kräfteverhältnis 10 Männer zu einer Frau und warfen sie als heldenhaften Abschluss brutal auf Straßenpflaster. Eine halbe Stunde später wurden die Flöhe von einem Dachfenster aus mit faulen Eiern bombardiert, sodass sie ihre Show unterbrechen mussten. Darauf begann die Verfolgungsjagd einer Horde wild gewordener PDA-Molche, welche es sogar mit Äxten bewaffnet nicht gelang, den Feind zu fassen. Schlussendlich griffen sie zur faschistischen Maßnahme. Sie holten 2 Schmier-Mannschaftswagen. Zitat Ende aus diesem Kommuniqué der Basler Frauen. Inzwischen war im Oktober 1974 in Zürich an der Lavaterstraße das erste autonome Frauenzentrum erkämpft worden. Seit einigen Jahren erschien die Frauenzeitung Fratz. 1976 wurde in Zürich der erste Frauenbuchladen eröffnet. Das Scheidungshandbuch war zum unentbehrlichen Berater für Frauen in unerträglichen Kleinfamiliensituationen geworden. Und ab 1979 gibt es in verschiedenen Städten Häuser für geschlagene Frauen. Im Jahre 1975 war für die FBB auch die Diskussion um den sogenannten Hausfrauenlohn aktuell. In einem Grundsatzpapier aus der Zeitschrift Focus wurde darauf hingewiesen, dass die Arbeitslosigkeit massiv gestiegen sei und die Frauen als Puffer in der Wirtschaft wieder vermehrt in den Haushalt zurückgeschickt würden. Während sie in den Zeiten wirtschaftlicher Blüte das Recht auf doppelte Arbeit erhalten hätten, würden sie nun in ihre Rolle als Hausfrauen zurückgedrängt. Die Unternehmer würden offensichtlich die soziale Sprengkraft arbeitslosen Frauen weniger als die der stellenlosen Männer befürchten. Dies zu Recht, weil stellenlose Frauen nicht arbeitslos seien. Wir zitieren, sie werden aufgesogen von ihrer Hausarbeit und diese Hausarbeit vermehrt sich, weil sie jetzt weniger Geld haben. Es wird selbst genäht oder wieder geflickt. Es muss nach Sonderangeboten Ausschau gehalten werden. Oft werden die kleinen Kinder wieder zu Hause betreut. Das heißt, der frühere Job der Frau hinterlässt ein Loch. An seine Stelle tritt andere Arbeit. Arbeitslose Frauen sind also im Haushalt immer noch produktiv tätig, während arbeitslose Männer Stempel gehen dürfen. So geht ihre Arbeitskraft im Gegensatz zu jener der Frauen dem Kapital verloren. Unsere Antwort auf die Erpressung mit der Arbeitslosigkeit kann deshalb nur heißen, wir wollen unser Geld, egal ob wir Arbeit haben oder nicht. Das heißt, Arbeit haben wir im Haushalt auf jeden Fall genug. Zitat Ende. Und sie folgern, Zitat, Frauen, lassen wir uns die Attacke der Kapitalisten nicht länger gefallen. Erklären wir denen den Krieg, die uns angreifen. Zitat Ende.
I'd like to sing you a song that is one of my husband David's favorite songs. Anyway, this is an organizing song, and I was happy to find out that after David had been in jail for 2.5 weeks, he already had a very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people, so. I dreamed I saw
war ein Lied von John Baez, Joe Hill. Spätestens seit 1974 sind zwei Linien in der schweizerischen Frauenbewegung festzustellen. Beide nannten sich feministisch. Die eine Linie konzentrierte sich immer stärker auf sich selber und auf die Sexualität der Frau. Sie schottet sich nach außen ab und verweigert sich der Welt und der Männerpolitik. Die andere Linie hebt die Unterdrückung des weiblichen Geschlechts als ein historisch-gesellschaftliches Faktum hervor, vergleichbar den Klassen- und Rassenunterdrückungen. Das sind beides Zitate von Wilma Hin im Widerspruch, veröffentlicht 1988. Innerhalb der POCH respektive der Progressiven Frauen Schweiz, PFS, welche im Jahre 1977 in die Neugründung der OFRA, Organisation für die Sache der Frauen, überging, gab es Anhängerinnen beider Linien. Dominierend war offensichtlich die zweite Linie, welche sich aber hauptsächlich parlamentarisch betätigte. Wir zitieren: Und niemand möchte ihnen auch den Anspruch nehmen, sich parlamentarisch zu profilieren. Immerhin sieht die Krawatte des Andreas Herzog sehr lecker aus. Eine FBB-Frau im Fokus 1975. In der FBB andererseits wurde die erste Linie immer stärker. Die Abschottung gegen außen und der Rückzug in Freiräume. Es kann festgestellt werden, dass der Anspruch auf den Kampf gegen die bürgerlich-patriarchalische Diktatur, der die Dialektik enthält, aus der heraus die FBB als organisatorisches Zentrum der Frauenbewegung entstand, ins Stagnieren kam. Ab circa Mitte der 80er Jahre hat sich die Situation inhaltlich wie praktisch aber wieder verändert. Wir hören jetzt das letzte Stück von Janis Joplin, Try a Little Bit Harder.
Just a little bit harder, so I can love.
Wir kommen nun zur Knastbewegung in diesen Jahren 68 bis 80. Wir haben in der letzten Sendung darüber berichtet, dass der Kampf gegen den Knast und vor allem gegen die Arbeitserziehungsanstalten respektive Winden für die revolutionäre Bewegung dieser Jahre von allem Anfang an ein sehr wichtiger Inhalt war. Wir haben ja vom gemeinsamen Kampf der Heimzöglinge, der sogenannten, und der Bunkerjugend berichtet. Daneben hat eine liberal-demokratische Strafreformbewegung seit ca. 1970 von sich reden gemacht. Konkret waren dies die Gefangenengewerkschaft, die Arbeitsgruppe für Strafreform St. Gallen und eine Juristengruppe aus der Universität Basel um die beiden Strafrechtsprofessoren Stratenwert und Ebersold. Trotz ihrer eindeutig reformistischen Stoßrichtung provozierte allein das Brechen des jahrzehntelangen Schweigens über die skandalösen Zustände in den Knästen eine wütende Reaktion und Repressionsversuche seitens des Bürgertums und der traditionell in der Schweiz von Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen durchsetzten Justiz. 1972 entstand im Zusammenhang mit einem Hungerstreik des gefangenen Louis Gaillard im Knast in Boschü, das ist im Kanton Watt, eine Solidaritäts- und Petitionsbewegung sozialer Gefangenen in mehreren Schweizer Knästen. Die Diskussion darüber führte zur Spaltung der Koordinationsgruppe dieser Strafreformbewegung in einen rein karitativen und in einen politischen Flügel. Aus diesem politischen Flügel entstand dann am 29. September 1973 die Aktion Strafvollzug, abgekürzt ASTRA, als, ich zitiere jetzt aus dem Schwarz-Peter, das war das Organ, die Zeitung dieser Gruppe, politische, gewerkschaftsähnliche Interessenvertretung der Gefangenen. Zitat aus dem Schwarz-Peter, Nummer 39, Februar 1979. Politisch begriff die ASTRA Kriminalität als Widerspruch in einer Klassengesellschaft. Der Strafvollzug dient nicht der sogenannten Resozialisierung, sondern ist Herrschaftsinstrument zur Disziplinierung des Proletariats und Subproletariats. Langfristiges Ziel sei es, so die ASTRA, ich zitiere wieder, aus dem gleichen Schwarz-Peter, tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen die Gefängnisse abzuschaffen. Ende Zitat. Die Arbeiterbewegung, ich zitiere wieder, von den Gewerkschaften, den Parteien, der zweiten und dritten Internationale bis zu den neulinken Gruppen und fortschrittlichen Bürgerinitiativen, Ende Zitat, sollten für eine Politik im Bereich des Strafvollzuges gewonnen werden, die sich als Teil der gesamten linken Politik gegen die bürgerliche Klassengesellschaft verstünde.